Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Es ist eine weitere Erschütterung für die römisch-katholische Kirche. An diesem Dienstag haben das Bistum Essen und das Erzbistum Paderborn einen weiteren Missbrauchsverdacht öffentlich gemacht. Und der Beschuldigte ist kein geringerer als Kardinal Franz Hengsbach, der langjährige Ruhrbischof, der Symbolfigur für katholische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer deutschlandweit gewesen war. Er soll zwei Mädchen missbraucht haben. Die beiden Fälle sollen sich in den 50er und 60er Jahren ereignet haben. Da war Hengsbach zunächst Weihbischof von Paderborn, später dann Bischof von Essen. Das Pikante an der Sache: Das Erzbistum Paderborn soll schon seit 2011 davon gewusst haben. Damals hatte sich die Betroffene gemeldet, aber sowohl das Bistum als auch der Vatikan befanden den Fall für nicht glaubwürdig. Der Jesuit Klaus Mertens hat vor über 10 Jahren als Leiter des Canisius-Kollegs sexuelle Straftaten in der katholischen Kirche öffentlich gemacht. Und ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, was es eigentlich verändert, dass dieses Mal es nicht um Vertuschungsvorwürfe geht, sondern darum, dass ein Bischof und Kardinal als Missbrauchstäter unter Verdacht steht.
Naja, das ist eben der Unterschied zwischen Vertuschen und Täter. Das ist natürlich eine erschütternde Nachricht für alle. Und damit geht es um Straftaten im primären Sinn des Wortes.
Hengsbach ist ja 1991 gestorben. In seiner Würdigung des Bistums hieß es damals, die Menschen haben ihn geliebt. Hengsbach, der galt als volksnah. Er war der Kumpel Franz, der sich für die Arbeiter und die Bergleute eingesetzt hat. Wie schwierig oder vielleicht sogar aussichtslos ist es da eigentlich, wenn man als Betroffener Vorwürfe gegen jemanden erhebt, der fast sowas wie eine Ikone ist?
Ja, das ist ja gerade das große Thema bei Aufarbeitung von Missbrauch und der unglaubliche Mut von Betroffenen zu sprechen. Denn das Sprechen der Betroffenen kostet sie selbst einen unglaublich hohen Preis. Weil auf der anderen Seite ja mit den Personen, die beschuldigt werden oder die dann auch als Täter sichtbar werden, dann definitiv das Selbstbild des gesamten sozialen Umfelds, in dem die Betroffenen selbst leben, gefährdet und damit eine unglaubliche Aggression auslöst. Also das ist ein klassisches Beispiel dafür, wie schwer es ist, als Betroffener zu sprechen, weil es Gegengewalt auslöst.
Sie haben gerade schon über die Aggression gesprochen. Muss man nicht dann auch in dem Zusammenhang danach fragen, welche Rolle die Laien dann spielen, wenn es Verdachtsfälle gab und gibt und Gemeinden oder Familien den Betroffenen nicht glauben, so nach dem Motto, naja, hier unser netter Pfarrer, der macht doch sowas nicht, oder eben unser Kumpel Franz, das macht der so, ja, der macht doch sowas nicht.
Ja, aber ich finde es immer ganz schwer, sich von außen sozusagen über diese Schwierigkeit zu erheben. Sie ist unausweichlich, diese Schwierigkeit, weil das Glauben bedeutet ja auch, dass mein Verhältnis als derjenige, der betroffenen Stimme Glaube schenkt, zu meinem sozialen Umfeld ebenfalls ganz grundlegend verändert wird. Also das Beispiel wäre Familie. Wenn ich erfahre, dass mein Bruder mit meiner Tochter dies und jenes macht, also sexuellen Missbrauch betreibt, dann verändert die Tatsache, dass ich meinem Kind glaube, sofort das Verhältnis zu meinem Bruder, also in der Familie. Das heißt, Glauben ist ja nicht einfach nur, ich glaube dem das jetzt, sondern wenn ich glaube, bedeutet das eine komplette Veränderung auch meines Selbstverständnisses. Und deswegen ist es ja auch ein unglaublicher Schritt zu glauben. Aber der noch größere Schritt ist überhaupt alles zu sprechen.
In Essen soll sein Denkmal vor dem Dom jetzt verschwinden und der Hengsbachplatz, der soll umbenannt werden. Würden Sie dem Bischof von Essen raten, das Denkmal seines Vorgängers zu entfernen?
Ja, ehrlich gesagt, das Entscheidende ist die Begründung. Also ich bin auch dafür, dass so ein Denkmal zu entfernen. Die Frage ist, mit welcher Begründung?
Welche würden Sie sich wünschen?
Die Frage ist ja, das Problem ist nicht einfach erledigt, indem man jetzt ein Denkmal wegtut. Das ist ja dann ganz schnell dieser Gestus, mit dem haben wir nichts zu tun. Dann sind wir eben genau wieder weg aus der Fragestellung, die Sie mir ja selbst gerade gestellt haben. Was haben wir damit zu tun, mit dem Nichtglauben? Und wir haben es ja aufgestellt. Ich glaube, dass das Ganze verbunden werden muss, das Wegstellen und Wegtun von solchen Denkmälern und Umbenennungen mit dem ganzen Problem des Personenkultes, den wir in der katholischen Kirche eben auch haben und der in den letzten Jahrzehnten fröhliche Urstände gefeiert hat. Ich bin der Meinung, man müsse es wegstellen, aber das verbinden mit der Frage, wie kommen wir denn endlich von diesem Personenkult los in Bezug auf Amtsträger?
Das heißt, Bischöfe, die heute im Amt sind, haben eine jahrzehntelange Kirchenkarriere hinter sich. Halten Sie es für glaubwürdig, wenn Sie sich von Ihren Vorgängern distanzieren?
Ja, subjektiv ist das sicherlich glaubwürdig, aber das ist zu wenig. Es ist ja dann einfach Namen streichen und wegtun und so, sondern die große Frage ist ja, was ist denn bei uns los, dass wir so unkritisch, also in diesen Personenkult hineingestiegen sind in den letzten Jahrzehnten, vielleicht schon im Grunde genommen im 19. Jahrhundert mit dem Unfehlbarkeitsdogma, da fängt es ja an, dass Person und Amt auf eine Weise zusammengeschmolzen sind, dass wir in der Person auch immer das Amt und im Amt die Person auf eine Weise kultivieren, die eben einfach dysfunktional ist und auch der notwendigen Trennung von Amt und Person nicht entspricht. Ich müsste ja im Grunde genommen schon Verantwortung übernehmen als Bischof für Dinge, die in meinem Bistum geschehen sind, selbst wenn ich nichts gewusst habe. Da steckt ein ganz tiefes Problem dahinter. Deswegen ist mir einfach zu wenig zu sagen, weg damit und dann ist die Sache erledigt.
Es gibt ja ein Beispiel in Paderborn, das ja auch mit dem Fall Hengstbach befasst ist. Da gab es nach langen Diskussionen, gibt es jetzt eine Tafel am Eingang zur Bischofskrypta und auf dieser Tafel wird auf das Fehlverhalten im Umgang mit Missbrauchsfällen von Seiten der Bischöfe hingewiesen. Ist das ein Anfang? Also halten Sie solche Tafeln für ein gutes Element der Aufarbeitung?
Ja, für mich ist immer die Frage, wer ist es denn, der diese Tafel aufstellt? Wenn ich es als Bischof tue und damit mit dem Finger auf meine Amtsvorgänger zeige, kann es natürlich auch sehr schnell hintenrum wieder losgehen. Ich finde solche Tafeln wichtig, weil ich das im Umgang mit anderen, auch Tätergräbern, die ich selbst erlebt habe, dass um die Täter, die ja weiter oft auch noch mal sehr beliebt sind, oft dann am Grab ein Kult entsteht, gerade auch deswegen, weil man findet, den Tätern oder den Bischöfen oder den Amtsträgern ist Unrecht getan worden und dann entsteht ein Kult. Und dann ist es wichtig, auf jeden Fall zu signalisieren, hört mal, hier liegt hier jemand, der Verbrechen zu verantworten hat oder Verbrechen vertuscht hat, in der Absicht zu vertuschen und so weiter und so fort. Also diesen Sinn hat auf jeden Fall ein solches Ding. Aber wie wir auf Dauer damit umgehen, mit den Gruften von Bischöfen und in der Meinung sozusagen, dass diejenigen, die jetzt kein Schild vor sich haben, dann eben alle unschuldig sind und sich nichts haben zu Schulden kommen lassen. Ich finde, dann wird es dann irgendwann auch schwierig.
Eine andere Art von Kult, von dem Sie ja gerade sprechen und den Sie kritisieren, sind Heiligsprechungen. Also das sind ja auch im Grunde genommen Denkmäler, die den Menschen gesetzt werden. Immer öfter werden Päpste auf den Sockel gehoben. Gegen den heiligen Johannes Paul II. Gibt es Vertuschungsvorwürfe, aber Heiligsprechungen kann man nicht rückgängig machen. Würden Sie, wenn Sie könnten?
Das ist ein Riesenproblem. Das fängt ja schon damit an, dass mit den Santo Subito rufen. Das fängt damit an, dass Gründer von geistlichen Gemeinschaften schon zu Lebzeiten Mausoleen bei sich stehen hatten, wie zum Beispiel der Gründer der Legionäre Christi, Martial Martial. Dass es inzwischen beinahe ein Makel ist für einen Papst, wenn er nicht heilig gesprochen wird. Das sind Probleme eben genau dieses Personenkults. Und das Problem ist tatsächlich gerade im Falle von Johannes Paul II. Wir können hier dieses Gespräch hier ganz entspannt in Deutschland führen. Gehen Sie mal nach Polen mit diesem Thema. Da wird es richtig schwierig. Das ist tatsächlich nicht rückgängig zu machen. Und da ist auch wirklich eine Kultur in der katholischen Kirche verloren gegangen, die darum wusste, dass es so etwas wie Verfahren gibt und dass man solche Entscheidungen nicht einfach aufgrund von spontaner Begeisterung fällen kann.
Es gibt ja in vielen deutschen Städten noch Straßen oder Plätze, die an Kirchenmänner erinnern, gegen die heute schwere Vorwürfe erhoben werden. In Trier hat man zum Beispiel nach langem Hin und Her in diesem Februar erst beschlossen, dass der Bischof Steinplatz umbenannt wird. Oder in der CDU-CSU-Fraktion, da gibt es bis heute den Höffnerkreis, benannt nach dem einstigen Bischof von Münster und Köln. Der hat auch vertuscht, wissen wir heute. Aber von einer Namensänderung hört man da nichts. Wundern Sie sich eigentlich?
Ich habe darauf keine klare Antwort. Das muss von Fall zu Fall unterschiedlich entschieden werden. Das kann man ja weitermachen. Wir haben die Debatte zum Thema Antisemitismus bei Luther oder Rassismus bei Kant und so. Also dieses rückblickende, also moralische Urteil über Personen, ich finde, da müssen wir auch in dem Gestus vorsichtig sein. Ich fand das mit dem Stein zum Beispiel auch angemessen, auch zeitlich angemessen. Ich finde aber, dass das von Fall zu Fall genau hingeguckt werden muss, damit wir nicht in so eine Selbstgerechtigkeit hineinfallen und meinen, dass wir am Ende nur solche Personen überhaupt im öffentlichen Gedächtnis behalten wollen, die eine lupenreine Weste haben und das hat niemand.
Die neuesten Erkenntnisse werfen ja wieder mal ein schlechtes Licht auf die bisherigen Aufarbeitungstätigkeiten der Bistümer und die dafür zuständige Glaubenskongregation im Vatikan. Kirche schafft es also offenbar nicht so richtig gut alleine. Haben Sie eigentlich eine Erklärung dafür, warum die Politik bislang keine Wahrheitskommission eingerichtet hat?
Da müssen Sie die Politik fragen. Ich sage seit 12 Jahren, dass die Politik sich einen schlanken Fuß macht. Aufarbeitung geht nicht ohne unabhängige Institutionen. Ich glaube, einer der Gründe für den Staat, hier sich einen schlanken Fuß zu machen, besteht darin, dass er natürlich dann die Institutionen, in denen er selbst eben auch Schutzpflichten hat, unter dieselben Bedingungen stellen müsste, was Aufarbeitung von Gewalt betrifft.
Die Demontage eines Denkmals. Über die Missbrauchsvorwürfe gegen Kardinal Franz Hengsbach habe ich mit dem Jesuiten Klaus Mertes gesprochen.